Mein Mann, der Tyrann des Nordens. In dieser Folge von Die Kronleuchter, Isabella von Österreich. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Die Kronleuchter und wir setzen genau dort auf, wo unsere letzte Folge, nämlich die Habsburger Basics 2, eben den, ich hab so schön gesagt, den das Parkett bereitet haben, auf dem unsere anderen Folgen Walzer tanzen. Mhm. Und das ist, was wir jetzt da heute ausprobieren möchten mit einer regulären Folge. In der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit den Habsburger Basics 3. Aber heute sind wir bei der Isabella von Österreich.
Ja, ich hoffe, ihr habt heute alle eure warmen Jacken an, denn wir begeben uns heute in den Norden. Zu Beginn schauen wir aber in die Niederlande, nämlich nach Brüssel. Da wird nämlich am 18. Juli 1501 unsere Isabella geboren. Sie war das dritte Kind der insgesamt 6 Kinder von Philipp dem I., dem Schönen, dem Herzog von Burgund.
Und aus dem Recht seiner Ehefrau, König von Kastilien und Leon und eben, das ist der Papa und die Mama ist eben die Johanna die Wahnsinnige, Johanna die Erste, Königin von Kastilien und Leon aus dem Haus Trastamara. Dafür haben wir ja schon in der vorigen Basics-Folge, Habsburger Basics Nummer 2, eben die ganzen Details aufbereitet. Da könnt ihr reinhören und habt dann da so den Hintergrund. Und ja, die Isabella ist eben jetzt am burgundischen Hof da geboren.
Getauft wurde die Isabella durch den Bischof von Cambrai, Heinrich von Clumès und Bergès. Und nach dem frühen Tod ihres Vaters, dem Philipp dem Schönen, am 25. September 1506, also da war die Isabella gerade mal 5 Jahre alt, ist sie gemeinsam mit ihren 2 älteren Geschwistern,
der 3 Jahre älteren Eleonore, dem 1 Jahr älteren Karl, das ist der spätere Kaiser Karl V., und der 3 Jahre jüngeren Schwester Maria am Hof der Tante Margarete aufgewachsen.
Das war die Schwester vom Vater Philipp, die ja als Statthalterin der Niederlande regiert hat, nämlich in Mecheln. Und dazu haben wir auch eine eigene Folge über die Margarete, wo es nur um sie geht. Die haben wir unter dem Titel Kleine Königin, große Regentin veröffentlicht. Also wer da auch nochmal genau nachhören möchte.
Ziemlich beides Figur, die Maggie.
Ja.
Also.
Die hat echt schon einiges mitgemacht im Leben.
Und echt, echt. Also ich bin ein großer Maggie-Fan. Ich darf auch Maggie zu ihr sagen. Ja, aber auch ihre Mutter ist eine sehr spannende Figur. Die Juana. Johanna.
De Loca.
La Loca. Ja, die heißt nämlich deshalb so, oder hat deshalb diesen Beinamen, da sie dann nach dem Tod ihres Ehemannes ja psychisch erkrankt ist und für regierungsunfähig erklärt worden ist.
Und sie verblieb dann eben mit ihren Kindern, die wurden dann weiter.
Also mit den anderen Kindern.
Genau, die nicht an den niederländischen Hof gekommen sind, also die spanischen Kinder. Das waren der Sohn Ferdinand und die Tochter Katharina.
Die dann eben in Aragon, wo eben der Vater von der Johanna, der König Ferdinand II., einer von den beiden katholischen Könige, über die geht es auch in der Habsburger Basics 2 Folge, der hat eben die Vormundschaft übernommen und da sind eben dann diese beiden spanischen Kinder herangewachsen. Und hat eben da auch einen Hofstaat eingerichtet.
Für den Sohn, genau.
Für den Ferdinand. Der übrigens der spätere Kaiser Ferdinand I. ist. Nur zur Orientierung. Und die Katharina, die ist eben bei der Mama, bei der psychisch kranken Mama verblieben.
Ja, die war auch so ein bisschen das Sorgenkind der Familie. So, also nochmal kurz zur Erklärung. Wir haben jetzt dann 6 Kinder, die
auseinandergerissen
wurden. 2 wurden spanisch aufgezogen und die verbleibenden 4 wurden dann am niederländischen Hof.
Gleichzeitig muss man auch noch dazu sagen, sitzt ja der Kaiser Maximilian I. Also der Papa von der Margarete.
Der Großvater von der Isabella.
Der sitzt in Österreich und sieht von dort aus die Strippen. Das darf man auch nicht vergessen.
Genau, dazu kommen wir aber gleich.
Da kommen wir noch hin.
So wachsen jetzt eben diese vier niederländischen Kinder bei der Tante behütet auf. Und man muss sagen, die Margarete ist wirklich sehr in der Mutterrolle aufgegangen. Also sie hat ja selbst keine Kinder bekommen und hat es eben sehr genossen, diese Kinder um sich zu haben. Und die Kinder nannten sie Margarete dann auch die Frau Tante und gute Mutter. Also die hatten da ein sehr inniges Verhältnis zueinander. Das zeigt sich auch dahingehend, dass die Margarete sich sehr um das Wohlbefinden der Kinder gesorgt hat. Sie hat Gouvernanten eingesetzt und die vielen Lehrer der Kinder hat sie händisch ausgewählt. Also die hat auch wirklich Wert gelegt, dass die Kinder eine gute Schulbildung genossen haben.
Einer der Lehrer war übrigens der spätere Papst Hadrian VI. Also das ist schon hochrangig.
Ja, also er hat sich wirklich eingesetzt für die Kinder. Und trotz dieser strengen Ausbildung und Schulbildung hat die Margarete sich aber auch ein bisschen darüber gesorgt, dass sie die Kinder nicht zu früh mit dem strengen Hofzeremoniell bedrängt. Also jedes Kind sollte sich so selbst entwickeln dürfen und jedes Kind sollte auch seine eigene Persönlichkeit ausbilden und da jetzt dann nicht gleich in das Hofzeremoniell reingepresst werden. Also wir sehen, es war eigentlich eine sehr schöne, behütete Kindheit, die die vier niederländischen Kinder da in Mechelen bei der Tante verbracht haben.
Der Großvater, der Maximilian I., sitzt, wie wir schon gesagt haben, in Wien und hat schon bei Geburt der jeweiligen Kinder damit begonnen zu planen, wie die verheiratet werden sollen, je nach politischem Nutzen, ganz klassisch. Und die Eleonore, die so als die schönste der Schwestern gilt und auch als besonders feinsinnig und künstlerisch begabt gilt und ja, sonst ziemlich cool war, ist eben so aufgespart worden.
Für einen besonderen Fall.
Genau, sie ist dann später nach Portugal verheiratet worden und dann nach Frankreich, wo sie also jeweils Königin geworden ist. Die Lieblingsenkelin von Maximilian, die Maria, wurde im Alter von 14 Jahren dann an den Wiener Hof geholt, wo sich der Maximilian dann selbst um ihre Erziehung gekümmert hat, also eingewirkt hat. Sie ist die, die dann nach Ungarn und Böhmen verheiratet worden ist, im Zuge der Wiener Doppelhochzeit 1515, was wir auch in der Habsburger Basics 2-Folge behandelt haben. Und die erst 14-jährige Isabella sollte dann eben 1514 mit dem 20 Jahre älteren König Christian II. Von Dänemark verheiratet werden.
Also sie war 14, er war 34.
Ja, gefirmt ist gefirmt, gell?
Und Hintergrund dieser Hochzeit von der Isabella mit dem Christian von Dänemark war der, dass das Bündnis im Norden für das Habsburgerreich von großer Bedeutung war, weil unter anderem die Polen nach Westen gedrängt haben und dadurch in Konflikt mit dem deutschen Ritterorden geraten sind. Tommy, was ist eigentlich der deutsche Ritterorden?
Der deutsche Ritterorden ist einer der großen vier Ritterorden aus der Kreuzfahrerzeit, aus dem Mittelalter, ist 1190 gegründet worden während dem dritten Kreuzzug. Natürlich im Heiligen Land unterwegs. Und was jetzt zu der Zeit dann noch relevant ist, ist, dass eben genau dort in diesem polnischen Gebiet oder heute polnischen Gebiet der Deutschordensstaat war. Also dieser Ritterorden hat dort ein Staatsgebiet eben gehabt, das eben bedrängt worden ist und ich glaube eigentlich ein paar Jahrzehnte später dann eigentlich schon untergegangen ist.
Ja, und diese Heirat sollte jetzt dann eben diese Chance auf Sicherheit des deutschen Ritterordens wesentlich verbessern.
Unter anderem. Ja, aber nicht nur vom Altersunterschied passen Isabella und Christian kaum zueinander, auch charakterlich ist das ganz was anderes.
Wie Tag und Nacht.
Die Isabella ist so ein sanftes, blauäugiges Mädchen, während der Christian eben den Ruf als schlechteste Partie Europas genoss. Und das, obwohl er Drohnenerbe ist. Das muss zusammenbringen.
Ja. Ja, schauen wir uns mal an, wer der Christian eigentlich war. Der Christian wurde 1481 als Sohn vom König Johann I. von Dänemark und dessen Frau, der Christina von Sachsen, geboren. Wie waren so seine Charakterzüge?
Er war brutal verschlagen, hinterhältig, schwer erziehbar und hat schon als kleines Kind in seinem Land einen sehr schlechten Ruf, da er landesweit als unbeherrschbarer Raufbold bekannt war. Er zog regelmäßig durch die Straßen von Kopenhagen, wo er friedliche Leute auf den Straßen einfach überfallen und zusammengeschlagen hat. Aus Spaß soll er auch Soldaten einfach so ins Wasser geschupft haben und ihnen beim Ertrinken zugeschaut haben.
Und ja, der Vater hat sich dann bald einmal nicht mehr zu helfen gewusst, bei so einem Verhalten, ganz verständlich irgendwie, und sah es dann als letzten Ausweg anscheinend angemessen, seinen Sohn persönlich vor den Augen der Bevölkerung zu züchtigen. Da ist jetzt die Frage, wie viel Sinn hat es, wenn man das öffentlich macht und generell, und ja, also es bleibt, glaube ich, zu zweifeln, ob das was genutzt hat, aber...
Ja, aber ich finde das schon eine arge politische Geste, ne?
Ja, richtig, stelle das
wenn
einmal
du
vor.
Wenn du als König deinen eigenen Thronfolger öffentlich züchtigen gehst.
Gehst du so am Platz raus und dann gibt es einmal was hinten drauf. Also das ist schon ziemlich arg, aber ich will nicht sagen verständlich, aber vielleicht sieht man so ein bisschen die Verzweiflung auch vom Johann, weil er einfach nicht mehr gewusst hat, wie er da seinen Burm da jetzt dann unter Kontrolle kriegen soll.
Ja.
Und natürlich hat auch die Bevölkerung sich komplett quergestellt gegen den Christian. Und vielleicht wollte der Johann einfach da zeigen, er tut eh alles, was er kann. Aber ja, hat eigentlich nicht viel gebracht, wie wir weiter hören werden. Nachdem nämlich der Vater dann 1513 verstorben ist, ist dann der Christian zum König in Dänemark und Norwegen gewählt worden.
Muss man auch dazu sagen, Dänemark, Norwegen, Wahlmonarchien, da nicht vergessen.
Mhm. Also es gehört zusammen quasi. Mhm. Ab dieser Krönung war dann der Christian überhaupt nicht mehr zu bändigen. Also er ist da durch die Gassen gezogen, hat wahllos Menschen mit bloßer Hand erschlagen, und hat jedes noch so junge Mädchen, was ihm irgendwie gefallen hat, einfach vergewaltigt.
Ja, durch seine vielen Unterstützer ist es ihm aber trotzdem gelungen, jeden Aufstand blutig niederzuschlagen. Und zur Abschreckung des Volkes hat er gern angeordnet, dass die geköpften und geviertelten Leichen öffentlich ausgestellt werden soll. Also solche grausamen Taten haben ihm den Spitznamen der Böse, der Tyrann oder auch der Nero des Nordens eingebracht. Vielleicht noch kurz dazu, wer waren dann die Unterstützer von ihm? Das waren die Bürger der Städte und die Bauern, die ihn eben unterstützt haben, weil er sie unterstützt hat und eben Adel und Klerus eingeschränkt hat. Das war so sein großes politisches Ding. Und natürlich auch hat er sich dem Protestantismus angenähert gehabt. Vom Aussehen ist er sehr groß, unordentliche rote Haare und so ein struppiger roter Bart.
Wir werden natürlich wieder schöne Bilder auf unserer Instagram- und Facebook-Seite haben, unter anderem auch vom Christian. Und da kann man sich gerne anschauen, wie der so ausgeschaut hat und ob man ihn dieses Böse auch ansehen konnte.
Ja, also ein Traumtyp, ja. Kann man sagen.
Nicht umsonst die schlechteste Partie von Europa.
Und eben die Margarete, die Tante von der Isabella, war natürlich unglaublich begeistert.
Nicht.
Und hat dann eben so argumentiert, die Isabella ist noch zu jung und außerdem sei die Vorbereitungszeit für die Hochzeit zu kurz. Ja, das hat aber alles nicht wirklich was geholfen und der dänische Botschafter hat eben auf eine rasche Durchführung der Hochzeit gedrängt. Schließlich hatte der Christ, ja an seinen Ruf in Dänemark zu retten.
Ja, also da war dann so die Idee dahinter von Seiten Dänemarks, dass mit einer guten Hochzeit kann man da wieder mehr Sympathien für sich gewinnen.
Ja, es setzt der gute Königin nebenhin, dann wirken die beiden als Pärchen gleich sympathischer.
Ja. Die Brautwerber aus Dänemark haben dem Maximilian, der immer noch so das Familienoberhaupt war, 5.000 Gulden angeboten, haben der Isabella Juwelen mitgebracht und haben dem Bruder der Isabella, dem Karl, ein Kriegsschiff versprochen.
Ja.
Dass die Entscheidung ein bisschen leichter fällt.
Ja. Der Ehevertrag ist dann 1514 in Linz unterzeichnet worden und eine Stellvertreterhochzeit, wie sie schon oft gehabt haben, bei den Kronleuchtern, ihr wisst ja, was das ist, hat dann am 11. Juni 1514 in Brüssel stattgefunden.
Und ich muss noch einmal ganz kurz erwähnen, wie da diese Stellvertreterhochzeit vollzogen worden ist, weil ich das einfach so lustig finde immer noch. Das haben wir ja auch schon bei der Margrethe gehört. Aber ihr müsst euch vorstellen, da hat sich die ganze Hochzeitsgesellschaft in einem Saal versammelt, um da Zeuge zu sein. Die Isabella hat sich dann auf ein festlich geschmücktes Brautbett legen müssen. Und der dänische Botschafter hat dann sein entblößtes Bein neben sie gelegt. Und ja, das war dann so der Akt der Vollziehung dieser Stellvertreterhochzeit. Also ich stelle mir das irrsinnig komisch vor.
Das Symbol zählt, oder?
Ja.
Das ist genug Nacktheit, dass es zählt.
Ja.
Die Überfahrt nach Dänemark hat dann in Begleitung des Bischofs von Schleswig stattgefunden, der vorab an den König Christian geschrieben hat.
Ihre Hoheit verdient, dass ihr sie freundlich empfanget, denn sie ist edel, klug, tugendhaft und wunderbar. Ich bitte Eure Majestät demütigst, dass ihr sie mit größtem Pomp und allen Feierlichen empfanget und allen Burgundern und Dänen zeiget, dass sie euch sehr teuer und willkommen ist. Und lassen Eure Majestät sich sofort den Bart abnehmen, und zwar aus vielerlei Gründen. Also da hat der Bischof scheinbar den Christian schon ein bisschen vorbereiten müssen, dass er die Isabella da ja nicht verschreckt und vergrault, und also nicht nur durch sein Verhalten, sondern auch durch seinen Bart scheinbar.
Ja, und der Bart ist geblieben.
Und nicht und das nur Verhalten der Bart. Auch.
Ja. Und auch die Mätresse von Christian ist auch am Hof geblieben. Seine Mätresse ist eine spannende Figur. Das ist die Düweke Siegfriedsdatter, die von ihm liebevoll Kleines Täubchen genannt wurde und die er in einer Bäckerei in Bergen kennengelernt hat. Und ja, sie und ihre Mutter, die Siegfried Willons, die ja eine Gastwirtschaft betrieben hat, die sind dann eben auf den Kopenhager Hof gekommen, ja, wo die Siegfried, die einen sehr ehrgeizigen Charakter besaß, dann eigentlich den gesamten Palasthaushalt auf den Kopf geworfen hat und fortan das Sagen beinahe in sämtlichen oder vielen Entscheidungsprozessen innehatte. Unter den Hofbediensteten wurde sie auch die Hexe bezeichnet. Also die hat es wirklich geschafft, da dann den Laden irgendwie an sich zu schmeißen.
Die hat sich da richtig häuslich eingerichtet, ja.
Und halt wirklich auch eine Machtfigur.
Ja.
Also muss man sich jetzt vorstellen, von der Mätresse,
die Mutter.
Die Mutter.
Nämlich nicht die Mätresse selbst, sondern...
Die schafft es dann, sich da so reinzusetzen und bumm, das zu übernehmen.
Der Einzug von der Isabella fand dann in Kopenhagen ein Jahr später statt, nämlich am 10. August 1515, wobei man sagen muss, dass bei dieser Überfahrt mit dem Schiff nach Dänemark auch beinahe zu einem Schiffbruch gekommen ist.
Der Christian als wahrer Gentleman ist gleich einmal nach dem ersten Zusammentreffen von Isabella und ihm einmal über das verängstigte Mädchen brutal hergefallen. Das noch vor der offiziellen Trauung. Ja, diese hat dann eben 2 Tage später, als das Hochzeit in persona dann stattgefunden.
Also wie arg muss das für die Isabella gewesen sein?
Ja.
Wird da getrennt von ihren Verwandten und Geschwistern und kommt dann zu diesem 20-jährig älteren Koloss, der da über sie herfällt. Also irrsinnig traurig und arg.
Merkt man dann auch, weil halt in den folgenden Wochen und Monaten die Isabella alleine, einsam und abgeschotten von ihrem Umfeld, ja in den dunklen und traurigen Räumen irgendwo im Kopenhager Hof halt versucht hat, ja, den Schock zu verarbeiten.
Ja, von dem brutalen Ehemann, der ihr da angetraut wurde. Aber man muss sagen, durch diese gute Erziehung, die die Isabella genossen hat, hat sie sich zuerst die Heimweh auch nicht wirklich anmerken lassen. Auch ihre Trauer wegen dem ganzen Umstand da jetzt dann nicht. Aber trotzdem sind dann so einige Gerüchte ein bisschen an den Maximilian und an die Tante Margarete herangetragen worden.
Die lange Hand des Doppeladels reicht auch nach
in den Norden. die Margarete hat nämlich von der Isabella 1515, also noch im gleichen Jahr von der Trauung mit dem Christian, folgenden Brief erhalten.
Madame, wenn ich für mich wählen könnte, wollte ich jetzt bei Ihnen sein. Denn von Ihnen getrennt zu sein, ist der größte Kummer, der mir zustößt. Besonders, da ich nicht weiß, wann ich hoffen darf, Sie wiederzusehen. Und auch der Maximilian versucht auf den Christian einzuwirken, nämlich über seinen Gesandten, den Sigmund von Herberstein. Unter anderem mit folgender Nachricht versucht er den König dazu zu bringen, sich zu bessern und, Zitat, sein unordentliches Leben aufzugeben und ihn zu überreden, unserer Tochter ein treuer Gefährte zu sein.
Der Maximilian hat dann außerdem an den Karl 1516 geschrieben, also an den Bruder von der Isabella.
Das unerfreuliche und schamlose Leben, das unser Schwiegersohn, der König von Dänemark, mit einer Konkubine führt, zum großen Kummer und Missfallen unserer Tochter, eurer Schwester, wird von allen ihren Verwandten heftig gerügt.
Und all diese Bemühungen, also dass da Gesandte hingeschickt wurden, dass diese Nachrichten überbracht worden sind.
Man muss mal sagen, der Herberstein hat da wirklich die ganze Zeit dann auch noch versucht einzuwirken, dass die Wicke, also die Konkubine, dann eben auch vom Hof weggeschickt wird, weil das ja auch dann wieder für die Isabella eine größere Macht bedeutet hätte, weil er dann auch die Siegfried weg gewesen wäre und so weiter.
Aber das hat sich alles nichts gebracht. Der Christian ist weiterhin brutal geblieben und hat der Isabelle nun auch die Duvike, also die Mätresse, als ihre Gesellschafterin an die Seite gestellt.
Schon sehr demütigend.
Ja, also das ist wirklich unterste Schublade. Man muss aber sagen, dass 1517, also nur wenige Jahre später, die Duvike verstorben ist.
Mutmaßlich durch giftige Kirschen oder irgendwie anders vergiftet.
Danach wurde dann aber die Mutter von der Duvike, die Siegfried, die Gesellschafterin von der Isabella. Also die Mutter hat es trotzdem geschafft, obwohl ihre Tochter, die Mätresse, verstorben ist, dass sie weiter am Hof bleibt und dort auch weiterhin einflussreich war.
Und die war wirklich einflussreich. Sie war praktisch die Finanzexpertin, die Ratgeberin, die hat eigene Sekretäre gehabt und beispielsweise das Zollwesen im gesamten Königreich beauftragt. Sie ist auch sehr in der Kritik gestanden, weil halt viele haben ja gesagt, ja, was ist ihre Legitimation? Die war nicht einmal adelig.
Ja.
Also
Kneipenbesitzerin. Ja.
Also was tut die da? Aber scheinbar hat sie ihre Sache sehr gut gemacht.
Ob sie es gut gemacht hat oder nicht, aber sie hat auf jeden Fall sich durchgesetzt, glaube ich. Das war eher das. Und ja, es vergehen dann weiterhin die Jahre, die Isabelle lebt jetzt da am dänischen Hof. Und sie heißt jetzt aber auch nicht mehr Isabella, sondern sie wird jetzt dann vor allem von ihrem Mann, den Christian, Elisabeth genannt. Der Grund war der, ganz einfach, weil der Christian gemeint hat, dass der Name Isabella zu exotisch sei. Und dann hat er sie gleich kurzerhand einmal umbenannt, so wie es ihm passt.
Sie war auch ununterbrochen schwanger.
Ja, 3 Kinder davon sind gleich nach der Geburt oder im frühen Kindesalter verstorben. Insgesamt hatte das Paar aber 5 Kinder, nämlich den Christian, der 1516 geboren wurde.
Der Johann, der 1518 geboren ist und 1532 verstorben ist.
Den Maximilian, der 1519
geboren und gestorben ist, gleich wie der Christian. Die Dorothea, die 1520 geboren und 1580 gestorben ist.
Und die Christina, die 1521 geboren ist und 1590 gestorben ist.
Alle Kinder sind nach der Geburt der Siegfried übergeben worden.
Das heißt, sie war jetzt nicht nur die Gesellschafterin von der Isabella und hatte da ihre anderen Aufgaben am Hof inne, sondern sie war jetzt dann auch für die Kindererziehung zuständig. Also ja. Man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, welches Leben die Isabella da geführt hat. Mhm. Und jetzt passiert auch allerhand Politisches noch obendrauf.
Ja, der Christian möchte nämlich 1520 Schweden zurückhaben. Also das war ja in der Kalmar Union eben verbunden mit Norwegen und Dänemark. Schweden weigert sich da jetzt unter dieser Herrschaft zu stehen, ist auch regiert worden von einem Statthalter, nämlich den Sten Sture.
Dem Jüngeren, ja.
Jüngere, genau. Der dann auch die Widerstandsbewegung anführt und nachdem der Sten Sture stirbt, führt seine Ehefrau, die Christina Gülbenstierna, führt dann eben diese Widerstandsbewegung gegen Dänemark weiter. Trotzdem ist der Christian 1520 auch gekrönt worden, aber es kehrt keine Ruhe ein.
Nämlich gelingt ihm diese Krönung auch dadurch, dass sie es schaffen, den unionsfreundlichen Erzbischof von Uppsala, den Gustav Trolle, abzusetzen. Und ja, dadurch erlangt eben der Christian so viel Macht, dass er eben diese Krönung durchziehen kann.
1520 ändert sich dann aber das politische Blatt Dänemarks, nachdem der Christian einen Aufstand in Stockholm eben blutig niederschlagen lässt. An nur einem Tag ließ er 600 angesehene Personen, also insbesondere eben schwedische Opposition in Stockholm, aus der Bevölkerung grausam ermorden. Das ist das Stockholmer Blutbad.
Ja, und das hat den Namen auch dadurch, weil es wirklich so überliefert ist, dass in den Straßen Stockholms Blut wirklich geflossen ist, so wie Regen in den Kanal fließt. Also das war wirklich brutal, wie es da an dem Tag zugegangen ist.
Orge Überlieferung, ja. Ja, und nun schafft es dann die Bevölkerung, den Christian und seine Familie zu vertreiben, sukzessive. Und am 20. Jänner 1523 kommt es eben dann zu seiner Absetzung durch den Adel.
Ja, und was macht jetzt die Isabella? Anstatt, dass sie jetzt dann selbst die Flucht vorm Christian ergreift, macht sie genau das Gegenteil. Sie entscheidet sich für die Seite Christians und flüchtet mit ihm und den Kindern Johann, Dorothea und Christina am 14. April 1523 ins Exil in die Niederlande. Bei diesem Schachzug muss man sich halt auch fragen, was die Isabella sich eben dabei gedacht hat, dass sie da jetzt dann mit ihrem Mann, der sie jahrelang tyrannisiert hat, brutal behandelt hat, gedemütigt hat, ja wirklich, dass sie da jetzt, wenn sich so eine Chance bietet, da einfach abzuhauen und sagen, ja, tschüss, Wiedersehen, dass sie da jetzt dann sich wirklich hinter ihn stellt und ihn verteidigt, mit ihm geht und so weiter. Und da gibt es eben auch diese Theorie oder Überlegung dazu, dass sie durch die Erziehung, die sie genossen hat, dass sie da einfach eine treue Ehefrau war. Und sie hat gewusst, okay, das ist ihre Aufgabe als Ehefrau.
Und als Königin.
Und als Königin, sie muss hinter ihrem Mann stehen, egal was vorher ist, egal was danach sein wird. Es gibt jetzt eben keine andere Möglichkeit für sie.
Ja, also das wird dann halt so sehr für ihren Charakter sprechen, weil viele andere Königinnen hätten das anders gemacht. Besonders bei dem Angebot, das die Isabella bekommt. Nämlich, die Dänen haben ihr angeboten, sie eben weiterhin als Königin von Dänemark zu erhalten und dass sie eben als Regentin von Dänemark und Norwegen agieren kann, eben solange der Sohn der Johann noch ein Kind ist. Man muss dazu sagen, Isabella war auch schon vorher, während der Christian in Schweden unterwegs war, hat sie auch schon als Regentin fungiert. Die Adeligen meinen da sogar, sie haben den Christian auch deshalb gestürzt, weil das herzlose und untreue Verhalten gegenüber seiner tugendhaften Gemahlin sie maßgeblich zu ihrem Vorgehen veranlasst habe. Also der Adel war da wirklich sehr auf ihrer Seite.
Wobei man da vielleicht sich auch fragen muss, ob ihr vielleicht dieses Mitleidsangebot, was es ja eigentlich war von den Dänen, vielleicht wollte sie das auch nicht annehmen, weil es vielleicht auch ein bisschen unter ihrer Würde war. Oder kann man vielleicht auch drüber diskutieren?
Ja, definitiv. Also so diese politische Rolle hat sie dann nicht eingenommen, aber dafür eine andere, nämlich auch den Christian zu unterstützen. Sie ist dann beispielsweise zum Reichstag vom Heiligen Römischen Reich in Nürnberg gezogen, um eben dort vorzusprechen und Unterstützung für den Christian zu bieten.
Ja, also man sieht, sie zeigt zwar die Treue für den Christian, für ihren Mann, aber gleichzeitig, indem sie das tut, stößt sie auch ein bisschen ihre eigene Familie vor dem Kopf. Weil, jetzt kommt nämlich noch was man ihr vielleicht vorher nicht zugetraut hätte, sie wendet sich jetzt dann vom katholischen Glauben ab, der ihr ja als Habsburgerin von der Margarete, von Maximilian, ja schon seit frühester Kindheit eingetrichtert wird.
Wir sind da im 16. Jahrhundert, Leute. Also da sind wir gerade richtig hardcore in den konfessionellen Spannungen drinnen.
Und genau, sie wendet sich jetzt ab vom katholischen Glauben und wendet sich jetzt gemeinsam mit dem Christian dem ketzerischen, lutherischen Gedankengut zu.
Angeblich sollen sie sich sogar mit dem Martin Luther getroffen haben, gemeinsam das Abendmahl begangen haben, was natürlich dann Abendmahl, das hat da halt eine sehr, sehr, sehr große christliche Bedeutung und das ist schon harter Stoff.
Das wurde nicht gerne gesehen, also auch von der Tante Margarete nicht.
Die Margarete zu der Zeit hadert mit sich. Sie wollte zwar ihrer Nichte Exil bei sich gewähren, aber allerdings hat sie auch die Interesse der Niederlande vertreten müssen.
Als Regentin.
Ja, und da der Christian eben mit den Ostmächten verfeindet war, ja, und halt Ostseehandel ganz was Wichtiges war, hat sie sich eben gegen dieses primäre familiäre Interesse entschieden. Der Familie ist dann eben nur ein Wohnsitz in Leer zugewiesen worden, der halt nun als Hof von Dänemark bekannt war. In Dänemark hat inzwischen der Onkel vom Christian, der Friedrich I., ist dann inzwischen einfach König geworden.
Ja, und der Karl, der jetzt mittlerweile das Oberhaupt der Familie ist, hat seiner Schwester und seinem Schwager nun fortan jegliche finanzielle Hilfe verweigert. So haben sie als ehemalige dänische Könige in den Niederlanden nur noch ein bescheidenes Haus bewohnt, ohne Diener und Bediensteten.
Man muss auch sagen, dass zu der Zeit die Margarete in den Niederlanden gerade die Protestanten hat verfolgen lassen. und das hat ihm der Isabella halt auch nicht sehr gut gefallen. Könnte man schon vorstellen, dass das auch irgendwie ein Grund war, wieso es keine finanziellen Zuwendungen an sie gegeben hat.
Ja. Aber man muss sagen, die beiden, Isabella und Christian, haben nicht aufgegeben und sind immer wieder auf verschiedene Reisen gegangen und haben eben versucht, wieder an die Macht zu kommen. Und so auch im Frühjahr 1525, wo sich dann allerdings Isabella eine Krankheit zugezogen hat auf einer dieser Reisen, an der sie schließlich dann im Alter von 24 Jahren im Beisein der Familie am 19. Jänner 1526 in Zwinade bei Gent verstorben ist.
Die Kinder sind dann zur Tante Margarete gekommen, ja, was, glaube ich, auch nicht so schlecht war.
Ja, besser als sie beim Christian zu lassen. Ja.
Ihr Leichnam ist dann im Kloster St. Peter in Genf beigesetzt worden, wo dann eben einige Jahre später, 1532, eben auch der verstorbene Gemahl, der Christian, im Grab beigesetzt worden ist.
Man muss sagen, dass das Grab über die Jahre zweimal zerstört wurde und schließlich die sterblichen Überreste von der Isabelle und vom Christian 1883 in die St. Knutskirche von Odense auf der dänischen Insel Fünen gebracht wurden.
Ja, also da ist in dieser Kirche ist, glaube ich, ein dänischer König begraben, also nachdem es benannt ist. Aber es ist jetzt da, glaube ich, keine zentrale Grablege der dänischen Könige.
Es würde auch wenig Sinn machen, weil sie wären vorher vertrieben und dann kommen sie da in das Grab der dänischen Könige.
Ich meine, so allein für die Optik hätte es schon Sinn gemacht, wäre es schon witzig gewesen, weil ihr habt es vielleicht mitgekriegt, dass ja bei den männlichen dänischen Königen, da ist es ja so, dass die immer abwechselnd Christian und Friedrich heißen. Mhm. Christian Friedrich, Christian Friedrich, Christian Friedrich. Und wenn dann einer so fehlt in der Galerie.
Dann haben wir zweimal Friedrich, Friedrich, Christian Friedrich.
Also Friedrich, auf Deutsch Friedrich, auf Dänisch ist halt Frederik.
Ja.
So wie eben jetzt auch der jetzige Kronprinz Frederik heißt. Also was können wir jetzt abschließend über die Isabella sagen?
Also ich persönlich finde, dass die Isabella eine irrsinnig spannende Persönlichkeit war, die vielleicht auch ein bisschen eher unbekannt war.
Ja.
Oder unbekannt ist.
Bei uns echt unbekannt.
Und man echt wirklich nichts über sie weiß. Ich finde, man sieht, oder ich hoffe, dass wir das gut rübergebracht haben jetzt mit dieser Folge, dass sie eine Frau war, die ihrem Mann sehr treu ergeben war, trotz dieser ganzen Demütigungen, die sie da erleiden musste. Und sie hat wirklich kein schönes Leben gehabt, also traue ich mich jetzt so zu sagen. Aber dass sie eben durch diese Treue, dass sie da stets ihren Charakter so ein bisschen bewahrt hat und ihre Haltung. Und ich finde, also das kann man wirklich von ihr sagen, dass sie eigentlich mehr Rückgrat besessen hat als manch andere aus der Familie.
Ja, also so, ich glaube, manche Könige, wenn das so mit der Königin umgehen, wären da schon längst irgendein Gift tot oder sonst irgendwas gestorben.
Ja. Also, dass sie das einfach so wirklich jahrelang mitgemacht hat, dann noch ihren Mann begleitet ins Exil, dann haust wie ein Bauer, wirklich kann man so sagen, wirklich, weil für sie muss das ja doppelt arg gewesen sein, weil sie ist ja so ein Leben gar nicht gewohnt.
Ja, und dann noch dazu in ihrem Heimatland, in ihrem ursprünglichen Heimatland, dann noch so ein Leben zu haben, wo eigentlich die eigene Verwandtschaft inklusive der Frau, die am großzogen hat, gar nicht so ultra weit weg ist.
Ja.
Das ist schon heftig. Ja. Und was ich halt auch arg finde, ist, wenn sie den Christian schon vorher umbracht hätte, sie hätten ja schon ab dem Moment, wo der erste Sohn da wäre, wenn sie sich ihm da entledigt hätte, hätte sie ja selbst den Laden dort geschmissen.
Ja.
Also.
Ja, aber ich glaube, da spielt einfach wieder diese Erziehung oder wie sie aufgewachsen ist mit dem Gedankengut, dass sie eine treue Ehefrau sein muss und sie muss unterstützend sein und sie muss hinter ihrem Mann stehen, egal was ist, weil man muss also außen vor ein starkes Paar abgeben. Ja, aber also ich glaube nicht, dass sie da jetzt dann irgendwas gegen Christian gestartet hätte oder so. Einfach schon allein von der Erziehung her, wie sie aufgewachsen ist.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob, weißt, so ganz viele andere Königinnen zu der Zeit waren ja ganz anders.
Eben, ja.
Also, so, ich weiß nicht, war das da schon wirklich so der Fokus in der Erziehung? Ist das nicht eher so ein bürgerliches Ding, das erst später gekommen ist?
Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das in der Erziehung schon so
Ja.
mitgeben wurde, weil ich glaube, auch wenn man sich nochmal die Biografie von der Margarete anschaut,
Ja.
die hat ja auch schon dieses
Ja.
Denken gehabt, auch wenn sie jetzt am Ende nicht verheiratet war und keine eigenen Kinder hatte.
Und dann eigentlich ja das Gegenteil war. Also so in ihrer Eigenständigkeit und in ihrer Machtrolle, die sie dann ausgeübt hat.
Aber ich meine, die Margarete ist ja auch dreimal wohin
Verheiratet war.
verheiratet worden.
Ja.
Und es wäre jetzt dann auch nicht in Frage gekommen, dass sie sich da jetzt irgendwie aufgelehnt hätte oder
Ja.
da jetzt dann ihren Mann da irgendwie widersprochen hätte oder weißt du, ich
Natürlich,
meine,
ja,
also sie hat
das
sich auch
sicher.
gefügt in ihren Schicksalen.
Ja, natürlich.
Und ich glaube schon, dass das da schon sehr viel mitspielt. Stell dir auch mal vor, diese Kraft, die das kosten muss, sich da gegen die eigene Familie aufzuwenden.
Eben, weil da steht ja auch ein ganzer geopolitischer Apparat dahinter. Ne? Du wirst ja wohin verheiratet. Da steht ja, wie soll ich sagen, ein politischer Faktor dazwischen drin, vielleicht eine politische Kommunikation, einander Näherkommen der beiden Länder dahinter. Also das macht es natürlich schwierig. Also
Also das wäre jetzt
ist
so das
ja,
Ideale, dass sich die Länder näher kommen und dass
ja,
man eine große, glückliche Familie hat. Und
genau,
da ist das halt
genau,
komplett das Gegenteil
genau.
einfach passiert. Also dass die wirklich verfeindet waren.
Ja, also das war jetzt noch ein schöner Diskurs zum Abschluss. Was bleibt uns noch darüber zu sagen? Außer dass es auf Instagram schöne Bilder gibt von allen oder auch weniger schöne Bilder.
Das müsst ihr beurteilen.
Dann natürlich auch auf Facebook haben wir auch einiges an extra Material.
Ja, und wie immer freuen wir uns über eine kleine finanzielle Unterstützung, wenn euch unser Podcast oder speziell diese Folge gefallen hat. Nämlich auf PayPal einfach die Kronleuchter eingeben. Dann sind wir am Ende dieser Folge.
Also für alle, die die Folge jetzt anhören, frohe Weihnachten.
Danke für eure Unterstützung in dem Jahr 2023.
Das war echt großartig. Also
Wir haben
bin
so viel
sehr.
Spaß beim Podcasten und freuen uns schon sehr auf nächstes Jahr. Sind sehr motiviert, viele coole Folgen wieder für euch zu machen. Das nächste Mal geht es auch weiter mit unserer Basics-Folge,
Ja.
Basics-Reihe.
Ja, da wird es auch sehr spannend werden. Besonders mit den konfessionellen Auseinandersetzungen, die auch in der Folge schon vorgekommen sind. Da werden wir uns das im Heiligen Römischen Reich genauer anschauen.
Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal, hätte ich gesagt.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Baba. Heute sind wir wieder da mit einer neuen Folge von Die Kronleuchter. Unsere letzte Folge waren ja die Habsburger.
Redest
Die
Habsburger
Habsburger
Basics.
Base.
Ja, ich hoffe, ihr habt heute alle eure warmen Jacken an, weil wir, ich habe gesagt, lachen nicht. Gedammt.
Sorry. Während der Christoph,
Christoph.
während der Stauferl,
Der
na,
Stauffer.
bitte kann ich zu Mäcki gehen und einen Habsburger kriegen. Einen Habsburger kriegen.
Pommes und Cola.
Ja.
Und lässt sich gemeinsam mit dem Christian, was wollte ich sagen?
Du wolltest das Wort ketzerisch
Ja,
sagen.
ja.
Oder wir machen selbst ein Lokal auf. So mitteleuropäisches Essen.
Die Kronleuchter als
Ja.
Lokal.
Und weißt du, wie das Lokal beleuchtet ist?
Mit ganz
Ausschließlich
vielen
Kronleuchter.
Kronleuchtern hängen wir dann auf der De von der Decke.
Ja.